DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Verkehrte Welt, warum die Finanzmärkte Angst vor der inversen Zinskurve haben, Standorte in Gefahr, was der Brexit für die Autobranche in Großbritannien bedeutet und von Flower Power bis Hightech, was die Hippie-Bewegung und das Silicon Valley verbindet. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier im Wirtschaftspodcast. Gestern ging es an den Finanzmärkten hoch her. Von blanker Panik kann zwar noch keine Rede sein, aber an den Börsen gab es einen regelrechten Ausverkauf. Vor allem beim Dow Jones Index in New York, der seinen größten Tagesverlust in diesem Jahr erlebte. Die Angst vor einer weltweiten Rezession geht um. Und da kommen die neuen Alarmsignale vom Anleihemarkt mehr als ungelegen. Aus Frankfurt, Dorothee Holz.
In der Welt der Zinsen ist nichts mehr, wie es war. Wer dem deutschen Staat Geld leiht, für kurze Zeit oder sogar für 30 Jahre, der bekommt keinen Zins, sondern zahlt drauf. Das liegt an der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Die EZB will die Zinsen sogar noch weiter lockern, genauso wie die US-Notenbank. In den USA gibt es beim Kauf von Anleihen aber immerhin noch Zinsen. Doch seit gestern stehen die US-Zinsen Kopf. Die Zinsen für zweijährige Anleihen sind etwas höher als die Zinsen für Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Man spricht dann von einer inversen Zinskurve. Normalerweise ist es umgekehrt, denn wer sein Geld für 10 Jahre verleiht, will wegen der höheren Risiken auch mehr dafür haben. Spielen die Märkte jetzt also verrückt? Auf jeden Fall sind Investoren in Alarmstimmung. Sie fürchten nämlich eine weltweite Konjunkturabkühlung, eine Rezession. Diese sogenannte inverse Zinskurve gilt nämlich als Rezessionssignal, als Signal dafür, dass sich die Wirtschaft im Ausnahmezustand befindet. Seit 1955 hat dieses seltene Phänomen am Anleihemarkt alle 9 darauffolgenden Rezessionen in den USA vorhergesagt. Es gab nur eine Ausnahme. Jetzt ist es aber nicht so, dass die US-Wirtschaft quasi übermorgen schrumpft. Eine Rezession folgt in der Regel erst 2 Jahre später. Die Aktienmärkte haben extrem stark reagiert. In den USA tauchten die Märkte um 3% ab, auch in Europa. Und in Asien gibt es herbe Verluste. Marktkenner Mark Cranfield hat diese Flucht in Staatsanleihen aber schon häufig beobachtet. Und zwar meistens im Monat August.
August is notoriously a very volatile month for bonds.
Der August ist berüchtigt für große Sprünge an den Anleihemärkten, so Mark Cranfield im Bloomberg TV.
And it looks as though this is going to be a typical August. It could get very messy before the end of the month.
Es sieht alles nach einem typischen August aus und es könnte zum Monatsende ziemlich heftig werden. Noch kann niemand vorhersagen, ob es nur ein kurzfristiges Phänomen ist oder ob die Lage am Anleihemarkt tatsächlich auf eine schrumpfende US-Wirtschaft hinweist, was dann ja auch die ganze Welt anstecken würde. 2007 gab es diese inverse Zinskurve zum letzten Mal. Danach folgte bekanntlich die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise seit langem.
Aus Frankfurt war das Dorothee Holz. Die Unsicherheit, die mit dem geplanten Brexit einhergeht, hat die britische Wirtschaft in den vergangenen Jahren schon sehr viel Geld gekostet. Nun wird der EU-Ausstieg konkret und die Unternehmen müssen sich auf einen No-Deal-Brexit am 31. Oktober vorbereiten. Für die Automobilindustrie, die für die britische Wirtschaft noch immer von großer Bedeutung ist, brechen schwere Zeiten an. Aus London, Imke Köhler.
Die Zahlen der Automobilindustrie sind nicht gut. Die Produktion ist eingebrochen. Vergleicht man das erste Halbjahr 2018 mit dem ersten Halbjahr 2019, beläuft sich das Minus auf 20%. Bei den Investitionen sieht es noch schlechter aus, wie der Chef des Branchenverbands SMMT Mike Horst klarmacht.
In den letzten 7 Jahren war die britische Autoindustrie eine echte Erfolgsgeschichte. Die Investitionen lagen durchschnittlich bei 2,5 Milliarden Pfund pro Jahr. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres liegen sie nicht bei der Hälfte von 2,5 Milliarden, sie liegen bei 90 Millionen. Es ist ein gewaltiger Abfall, weil wir diese Angst vor dem No-Deal haben.
Because we have that fear of No-Deal.
Weniger Produktion, kaum noch Investitionen, dafür aber gestiegene Kosten. Für die Brexit-Vorbereitungen hat die Branche schon mehr als 330 Millionen Pfund ausgegeben und muss nun laut Mike Horst trotzdem mit dem Schlimmsten rechnen. Das befürchtet auch Steve Turner von der Gewerkschaft Unite the Union.
If that drawbridge is pulled up between the UK and the European
Wenn die Zugbrücke zwischen Großbritannien und der EU hochgezogen wird, würde ich mir große Sorgen über die Auswirkungen machen. Besonders für die Automobilwirtschaft, denn die ist in der verarbeitenden Industrie hier in Großbritannien das Juwel in der Krone. Ein No-Deal-Brexit wäre verheerend für sie.
Any No-Deal-Brexit would be absolutely devastating to that.
Laut Turner hängen im Vereinigten Königreich knapp 1 Million Jobs an der Autoindustrie. Noch hat der Brexit nicht zu größeren Entlassungen geführt, aber Turner rechnet damit schon bald. Der französische Autobauer PSA, dem die Marke Vauxhall gehört, hat bereits damit gedroht, das Werk im englischen Ellesmere Port zu schließen, wenn es durch den Brexit unprofitabel werden sollte. Dieser Mitarbeiter des Werkes versucht es mit Zweckoptimismus.
It's 1,000 jobs, that's the whole town gone. So I don't think Vauxhall will do that.
Bei 1,000 Jobs wäre die ganze Stadt betroffen, meint er. Insofern glaubt er nicht, dass Vauxhall dicht machen wird. Allerdings importiert die britische Autoindustrie sehr viele Teile vom Kontinent, bevor sie auf der Insel verbaut werden. Zölle und ein weiterer Wertverlust des Pfundes könnten auch Auswirkungen auf Ellesmere Port haben. Der Brexit allein ist aber nicht der einzige Grund dafür, dass die Branche unter Druck geraten ist. Auch die weltweite Nachfrage hat nachgelassen. Für die britische Autoindustrie, die 8 von 10 Autos exportiert, ein Problem. Honda und Ford haben bereits angekündigt, ihre Werke in Swindon und Bridgend zu schließen. Und Nissan will sein neues X-Trail-Modell nicht in Großbritannien, sondern in Japan bauen lassen. Ein vermeintlicher Lichtblick bei Jaguar Land Rover. Die Tochtergesellschaft der indischen Automobilfirma Tata Motors will hunderte Millionen Pfund in ihr Werk in Birmingham investieren, um dort künftig mehrere Elektromodelle zu bauen. Diese Ankündigung sichere 2700 Jobs, heißt es. Deutlich mehr fallen allerdings durch zuvor angekündigte Stellenstreichungen weg.
Vor gut einem Jahr hat der deutsche Autobauer Volkswagen ein Werk in Ruanda aufgemacht. Das kleine Land ist neben Südafrika und Kenia der 3. Standort der Wolfsburger auf dem Kontinent. Noch ist der afrikanische Automobilmarkt vergleichsweise klein. Experten gehen aber davon aus, dass die Region künftig kräftig wachsen wird. Das ist auch die Botschaft von Entwicklungsminister Gerd Müller, der auf seiner aktuellen Afrika-Reise für deutsche Investitionen wirbt. Antje Diekans mit den Einzelheiten.
Ruandas Präsident Paul Kagame ist ein großer Volkswagen-Fan.
One of the first vehicles to come to Rwanda in history, if not the first, it is a Volkswagen.
Eines der ersten Fahrzeuge in Ruanda, wenn nicht sogar das erste, sei ein Volkswagen gewesen, meint er. Die Begeisterung des Präsidenten hat aber auch ganz aktuelle wirtschaftliche Gründe. Vor gut einem Jahr hat Volkswagen ein Werk in der Hauptstadt Kigali eröffnet. Die Leiterin der staatlichen Entwicklungsagentur zeigte sich mächtig stolz. Wir schlagen ein neues Kapitel in der Entwicklung unseres Landes auf, mit anspruchsvolleren, modernen Angeboten und in Partnerschaft mit weltweit bekannten Marken, die seit vielen Jahren erfolgreich sind. Andere deutsche Firmen wie Bosch und Siemens haben auch Interesse gezeigt, nach Ruanda zu kommen. Ruanda gehört zu den Ländern in Afrika, die von der Bundesregierung als gute Wirtschaftspartner eingestuft werden. Entwicklungsminister Gerd Müller will auf seiner Afrika-Tour mit der Regierung einen weiteren Ausbau der Beziehungen vereinbaren. Bisher geht nur etwa 1% der deutschen Auslandsinvestitionen nach Afrika. Volkswagen gehört zu den Big Playern, aber auch der Autobauer tastet sich erst langsam vor, sagt Thomas Schäfer, VW-Chef in Südafrika und zuständig für ganz Subsahara-Afrika.
Wir sind als Volkswagen in Südafrika eins der größten Unternehmen im Lande mit über 20% Marktanteil. Eine super Situation. Wenn man den Rest von Afrika anschaut, ist relativ wenig Markt.
Als größter internationaler Investor auf dem Kontinent gilt China. Die Bundesregierung fürchtet, beim Rennen um die afrikanischen Märkte abgehängt zu werden. 2017 rief sie darum ein Afrika-Jahr aus und Entwicklungsminister Müller legte einen Marshallplan mit Afrika vor, der die wirtschaftlichen Beziehungen auf eine neue Basis stellen sollte. Auch um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen und so Fluchtbewegungen nach Europa einzudämmen. Doch die deutschen Unternehmen zögern.
Also Afrika ist auf der einen Seite sicher nicht der verlorene Kontinent. Ist auch nicht der Kontinent, der jetzt sofort in den Himmel wächst. Also das wird noch ein paar Tage dauern, bis wir flächig solche Sachen, wie wir hier umsetzen, in ganz Afrika umsetzen können.
Der Entwicklungsminister will vor allem den deutschen Mittelstand auf den Kontinent locken. Vor 2 Monaten kündigte er ein neues Programm an, mit dem Unternehmen bei Investitionen in Afrika unterstützt werden sollen. 1 Milliarde Euro will Müller bis zum Jahr 2021 für Kredite bereitstellen. Allerdings gibt es noch wenig Nachfrage von Investoren. Die Geschäfte auf dem Kontinent laufen also eher zäh. Ruandas Präsident Kagame hätte das gern anders und macht Werbung für sein Land und ganz Afrika.
Not only can global brands.
Internationale Marken können nicht nur hochwertige Produkte in Afrika, speziell in Ruanda, fertigen, sie können hier auch Kunden finden.
Volkswagen setzt auf die Automobilzukunft Afrikas. Das war ein Bericht von Antje Diekans. Love, Peace, Happiness und eine ganze Menge Drogen. Auf diesen Nenner wird häufig das Erbe der Hippie-Bewegung gebracht. Gerade jetzt, 50 Jahre nach dem legendären Woodstock-Festival. Doch was haben die Hippies eigentlich dazu beigetragen, damit das Silicon Valley zum Epizentrum digitaler Innovation wurde? Eine ganze Menge, hat Katharina Wilhelm herausgefunden.
San Francisco, Ende der 60er Jahre. Die Studenten der Berkeley-Universität revoltierten. Die Bürgerrechtsbewegung kämpfte um die Gleichstellung von Schwarzen und Weißen. Die Hippies feierten einen Sommer der Liebe und widmeten sich ihrer Gegenkultur. Es war eine durchaus chaotische Zeit, sagt John Markoff, Journalist und Buchautor. Er hat sich mit den Hippies und den Anfängen des Silicon Valleys beschäftigt und er erzählt mir am Telefon, wie das beides zusammengehört.
And some of the physicists there have actually come up with a theory, a social science theory. And their argument is that creativity happens at the edge of chaos.
Es gibt Forscher, die sagen, Kreativität entspinnt sich am Rande des Chaos. Die Zeit war also seiner Meinung nach ideal für Freigeister, Kreative und Entdecker. Ein Mann, der besonders für die Verschmelzung der Technik und der Hippie-Welt steht, ist Stuart Brand. 1968 brachte er den sogenannten Whole Earth Catalog heraus, ein Pamphlet, das vielen als Bibel der Hippies galt. Es beinhaltete Tipps für ein Leben unabhängig von der Gesellschaft und stellte dabei auch Neuigkeiten vor, zum Beispiel den Personal Computer. Die Wortschöpfung geht übrigens wirklich auf Stuart Brand zurück. Steve Jobs, der Gründer von Apple, hatte die Botschaften Brands richtig verinnerlicht. Er zitierte aus diesem Katalog unter anderem den berühmten Satz »Stay hungry, stay foolish«. Eines der bekanntesten Zitate mittlerweile von Steve Jobs.
We think of Steve Jobs as sort of the poster boy. As the sort of hippie turned tech entrepreneur.
Steve Jobs ist sowas wie der Posterboy der Tech-Industrie und er war von der Gegenkultur der Hippies stark beeinflusst, sagt Peter Richardson, ein Professor an der Universität San Francisco, der sich ebenfalls mit der Hippie-Kultur auseinandergesetzt hat. Zu den Einflüssen, die die Hippies auf Steve Jobs hatten, gehört auch die Idee, dass der Mensch sein Bewusstsein erweitern kann. Steve Jobs tat dies unter anderem mit LSD. Eine der wichtigsten Erfahrungen seines Lebens, wie er auch Buchautor John Markoff erzählte. Beeinflusst von den Vordenkern wie Steve Brand, aber auch von Douglas Engelbart, interessierte sich Steve Jobs für die Idee, dass der Mensch sein Bewusstsein durch Technik, also durch Computer beispielsweise, erweitern könnte, um die Welt zu verbessern. Zum Beispiel, indem Wissen über Generationen weitergegeben werden kann, über Grenzen und soziale Schichten hinweg. Ein gelungenes Beispiel ist dafür heutzutage Wikipedia. Die Ideen der großen Firmen des Silicon Valley ähneln sich auf eine gewisse Art und Weise. Vordergründig wollen sie alle unser Leben verbessern. Facebooks Motto etwa lautet, die Welt näher zusammenzubringen. Und Apples Motto heißt, anders denken, think different. In den PR-Texten der Marketingabteilungen ist gerne die Rede von Revolution. Das Erbe der Hippies, Liebe, Frieden, Gerechtigkeit, freies Denken, all das tragen die Macher aus dem Silicon Valley gerne vor sich her. Die Welt verändern, das ist auch heute noch ihr Ziel. Tesla-Chef Elon Musk zum Beispiel will Menschen auf den Mars bringen und Google forscht etwa, wie wir langsamer altern können. Doch ob die Werte der Hippies noch in Silicon Valley passen, das wird immer mehr und mehr hinterfragt, sagt John Markoff.
Until 2016 in America.
Bis 2016 konnte das Silicon Valley eigentlich gar nichts falsch machen und heutzutage nichts mehr richtig. Er nimmt darin Bezug auf den Einfluss auf Social Media bei den Präsidentschaftswahlen 2016, die mit Hacking und Propaganda die dunklen Seiten des Internets deutlich gezeigt haben. Eine Entwicklung, die vielen Althippies so jedenfalls nicht gefallen dürfte.
Und mit diesem Bericht von Katharina Wilhelm aus dem Silicon Valley geht dieser Podcast zu Ende. Hokan Siede in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon sagen Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der DW.